Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Was ist so problematisch an diesen Transfers, für die Chelsea jetzt diese Sperre erhält? Und wie funktioniert ganz generell dieser Markt, in dem viel getrickst wird? Darüber habe ich heute Mittag mit dem Spielerberater Jörg Neblung gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie hart trifft das so einen Verein, FC Chelsea?
Also erstmal ist es jetzt eine erste Instanz. Ich gehe davon aus, dass es weitergeht. Es wird erstmal ein Schlichtungsverfahren geben. Am Ende wird es dazu kommen, dass das Thema beim CAS landet. Und dann sind wir gespannt, was rauskommt. Aber eine Transfersperre ist für einen Verein, der in sehr, sehr großen Volumina Spieler umsetzt, natürlich eine empfindliche Strafe, die sehr wehtut, wo man dann schon tatsächlich gespannt ist, wie der Club damit umgeht.
Warum ist dieses Geschäft mit den Minderjährigen denn so wichtig? Also man könnte ja auch sagen, ich möchte erst gar nicht in die Gefahr geraten, in eine solche Strafe zu kommen.
Wir haben ein irrsinniges Wettrennen um die Top-Talente in der Welt. Darum geht es für die Top-Vereine. Da mischen auch Bayern München und Borussia Dortmund mit. Leipzig sollte man auch nennen. Also im Grunde ist es für alle Top-Vereine in Deutschland interessant, wo sind die nächsten Top-Talente. Es geht darum, Transferwerte zu erwirtschaften, Spieler aufzubauen und dann gegen diese horrenden Ablösesummen zu veräußern oder eben die Qualität im Kader zu heben. Und da muss man sehr früh angreifen. Da sind wir dann schon in der Sichtung im Umfeld eines Clubs. Ab dem Altersstufe 8, 9 geht es los und international werden schon 12-, 13-Jährige ins Visier genommen. Und das ist schon...
Von den 12- oder 13-Jährigen wird es ja nur ein Bruchteil tatsächlich in so einer Top-Mannschaft schaffen.
Das ist so, aber der junge Leo Messi ist auch sehr früh nach Barcelona gekommen und hat es dann geschafft und ist ein Weltklasse-Spieler gewesen. Und auch der junge Cristiano wurde sehr früh natürlich schon entdeckt von den internationalen Sichtern. Und inzwischen ist es noch viel weiter gereift, dass eben ein 14-Jähriger dann schon zugesprochen wird, der neue Hoffnungsträger von Clubs auch wie Ajax Amsterdam zum Beispiel sein zu können. Aber natürlich gibt es ein großes Risiko, dass diese Jungs es tatsächlich irgendwann nicht mehr schaffen, weil sie plötzlich in der Entwicklung stehen bleiben, weil sie verletzungsanfällig sind. Aber die Jungs werden auch schon wirklich durchleuchtet mit Knochenmessung, mit allem Möglichen, weil man so ein hohes Investment dann eben in irgendeiner Form auch absichern will. Weil ich nehme ja, wenn ich so einen Jungen hole, dann die ganze Familie mit.
Die ganze Familie, weil man anders gar nicht kann?
Also eigentlich ist es verboten, aber wer will es dem Club nachweisen, dass der Vater jetzt nicht wegen der Arbeit nach England gezogen ist und der Junge zufällig mit im Gepäck war?
Also mit anderen Worten, man will den Jungen und besorgt für die Eltern einen Job.
Genau, so ist es.
Wenn wir von Investment sprechen, also wenn wir jetzt mal in diesem Sprech bleiben, dann versuche ich mir als Club möglichst viele junge Talente zu holen und wenn sich einer davon auszahlt, dann hat sich das Investment schon ausgezahlt.
So ist die Rechnung.
Und wie oft geht diese Rechnung so auf? Oder auch nicht auf?
Es gibt Vereine, die haben bessere Quoten als andere. Die gucken besser hin. Die Bayern haben sich irgendwann mal von ihrem Plan mit Brasilianern verabschiedet. Ja, Breno war der letzte Schlag ins Wasser, den sie teuer bezahlt haben. Und dann gehen wir dazu über und holen lieber Brasilianer, die schon in Deutschland bei anderen Vereinen funktioniert haben. Leverkusen zum Beispiel. Oder wir konzentrieren uns auf ganz andere Nationen. Im Augenblick sind halt total gehypt die Franzosen und die Engländer, die jungen Talente, die dort oben in der Premier League gerade nicht zum Zuge kommen und dann eben in Deutschland hier vermeintlich den idealen Zwischenschritt dann finden und sich weiterentwickeln und dann als gestandener Spieler dann nach England weitergehen, so wie es der US-Amerikaner Pulisic gemacht hat, der jetzt dann über Dortmund nach Chelsea geht.
Wenn der FC Chelsea oder auch andere internationale Top-Clubs, insbesondere aus der Premier League, weil da das meiste Geld ist, wenn die wissen, dass diese Regularien da sind, gleichzeitig aber dieser Wettkampf um die minderjährigen Talente da ist, wie sind denn die Mechanismen, um damit umzugehen? Also wir haben eine Strategie schon gehört, indem man den Eltern einen Job bietet und dann die Kinder damit holt. Gibt es noch andere Mechanismen? Wir haben zum Beispiel im Beitrag gehört, jetzt gibt es ganz viele Leihgeschäfte. Ist das eine der Strategien?
Das ist eine der Strategien. Es gibt sehr viele Strategien. Ich kann einen Spieler kaufen, langfristig verpflichten und parke ihn dann im Ausland, um eben diese Regularien zu umgehen. Oder ich habe, wie die Manchester City Group, 6 Vereine in der Welt verteilt, wo ich dann auch meine Spieler aus der entsprechenden Region erstmal zwischenparken kann. Also ich hole die dann aus der Region. Die Manchester City Group hat gerade einen chinesischen Verein gekauft, nachdem sie ja schon in Spanien mit Girona, mit einem Verein in Australien, in Amerika unterwegs sind und auch Kooperationen hier in Deutschland anstreben übrigens.
Mit wem?
Das kann ich nicht sagen. Aber da gibt es Überlegungen, tatsächlich dieses Netzwerk von Vereinen, die man kontrolliert, auszuweiten. Das ist in Deutschland eben nicht so ganz einfach, wegen der 50-plus-1-Regel, die ich sehr begrüße. Aber es wird eben tatsächlich alles Mögliche unternommen, um gewisse Regularien zu umgehen. Das ist, glaube ich, aber in jedem Wirtschaftszweig so.
Nur man muss diese Strategien eben einfach mal kennen.
Die Vereine, die in diesem Ausmaß investieren, kennen die natürlich und sind da sehr kreativ, was das angeht. Und offensichtlich aber ein bisschen zu leichtfertig gewesen, dass jetzt der FC Chelsea sich mit diesem Transferbann rumschlagen muss. Ja, ich muss Zwischenschritte machen für meine jungen Spieler. Ich habe nicht in Deutschland diesen Zwischenschritt, diese Reserveliga funktioniert nicht so gut. Das heißt, wenn meine top-talentierten A-Jugendlichen, U19, U17 Spieler den nächsten Schritt noch nicht schaffen zum FC Chelsea nach Cobham, dann muss ich einen Zwischenschritt bauen, wo ich dann vielleicht die Rechte auch besitze. Das heißt, ich habe einen zweiten Verein, wenn es geht. In Deutschland, RB Salzburg, Red Bull Salzburg macht es ganz interessant mit seinem Verein Liefering, eine Etage tiefer, wo sie dann im Grunde Spieler schieben können, je nach Entwicklung, auch während der Saison. Ein sehr interessantes Modell, dass eben tatsächlich ein Spieler, der in Liefering in der zweiten Liga spielt, der sich exorbitant gut entwickelt, dann auch während der Saison plötzlich oben für die großen Bullen auflaufen kann. Das ist so ganz interessant und diesem Beispiel hängen auch einige deutsche Vereine nach, die jetzt ihre zweite Mannschaft abgemeldet haben und plötzlich merken, oh, das war vielleicht ein Fehler.
Das heißt, letztendlich ist das System, ich habe meinen Top-Club, mit dem ich das Hauptgeld verdiene und dann habe ich so ein paar Satellitenvereine drumherum.
Naja, es ist eigentlich ja nicht, wenn wir ehrlich sind, der Top-Club, sondern ich habe den Top-Investor, der mir diese ganzen Spielchen erlaubt. Ich halte überall die Hand drüber, über die Top-Talente und habe einen ganz, ganz großen Pool von Top-Spielern, die ich dann über die Welt verteile und wo ich dann im Einzelfalle drauf zugreifen kann, wo aber im Hintergrund auch eine Maschinerie läuft, Beteiligung an Transfers über Besitzrechte in Vereinen, die jetzt das Thema hier sprengen würde.
Was bedeutet das für Sie als Spielerberater?
Das Geschäft hat sich komplett geändert in den letzten 8 Jahren, würde ich mal sagen, 5 bis 8 Jahren. Ich bin jetzt 20 Jahre dabei und muss sagen, es wird immer schwieriger, Transfersystematiken innerhalb eines Vereines zu durchblicken, wer macht die Transfers. In diesem Verein ist es tatsächlich der Sportdirektor. In vielen Fällen kann ich den Weg zum Sportdirektor nicht mehr nehmen, weil ich genau weiß, welche Netzwerke im Hintergrund agieren. Da muss ich mir überlegen, wer ist derjenige, der mir die Tür halb aufmacht für meinen Spieler und muss dann Umwege gehen mit anderen Beratern, mit irgendwelchen Agenturen oder Trusts, die dann vielleicht Interesse an meinem Spieler haben. Und wenn es dann dumm läuft, ist es halt so, dass ich einen Transfer mit dem FC Chelsea mache und der Spieler spielt aber nie für diesen Verein, weil er sofort verliehen wird.
Ist das ein Grund, warum Sie die 50-plus-1-Regel schätzen?
In der Tat. Wir haben auch in Deutschland sehr plastische Beispiele von Investoren, die gerade machen, wonach ihnen der Kopf steht und keiner hält inne. Und das haben wir bei den Löwen bei 1860 München gesehen. Was passiert, wenn man einem Investor die Macht überträgt, der dann über gewisse Konstrukte ein sehr großes Mitspracherecht an diesen Themen hat. Und wir sehen es auch in anderen Drittliga-Vereinen hier in der Umgebung.
Wie beurteilen Sie generell dieses ganze System, auch gerade das Handeln mit den Minderjährigen?
Das hat nichts mehr mit dem Sport zu tun, den man ursprünglich jetzt unterstützt, wo die Menschen auf dem Fahrrad mehr begegnen, weil sie jetzt gerade ins Rhein-Energiestadion gefahren sind zum Spiel. Das wird investor-related gedacht und nicht mehr wirklich, was ist jetzt das Beste für die Jungs, irgendwie um nach oben zu kommen, was können wir machen? Wir müssen uns diesem Diktat inzwischen beugen als kleiner Verein. Wenn ich Geld irgendwo herbekomme und mit diesem Geld kann ich Spieler holen oder ich bekomme Spieler sogar kostenfrei zur Verfügung gestellt über so eine Konstruktion mit einem sehr, sehr großen, sehr reichen Verein, dann muss ich mir überlegen, ob ich das mache, weil nur über diese Hebel habe ich unter Umständen eine Chance, in diesem Zirkus drin zu bleiben und vielleicht auch irgendwann mal in die erste Liga zu kommen.